Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen am Aschermittwoch. Ungewöhnliches Karneval, ungewöhnlicher Kehraus. Die Manager Lounge trifft sich heute und vertreibt Ihnen hoffentlich den Trübsal, den man typischerweise am Aschermittwoch so mit sich hat. Und ich kann Ihnen auch versprechen, es wird zwar sicher elegante Wortbeiträge geben, aber es wird weniger Spitzen als bei dem politischen Aschermittwoch der Parteien geben ist. Herzlich willkommen allen Mitgliedern der Manager Lounge und auch Ihren Gästen. Ich habe mich bemüht, ein breites Spektrum an Fragen vorzubereiten, aber Sie dürfen natürlich auch Ihre Fragen stellen. Bitte nutzen Sie die Chatfunktion und ich will versuchen, die einzubauen an den entsprechenden Stellen. Bereits die alten griechischen Philosophen wussten, dass es zwei Dinge gibt, die unmittelbar miteinander verbunden sind. Erstens, jeder Mensch kann tun, was er möchte. Zweitens, was immer er tut, alles hat Konsequenzen. Politiker pflegen regelmäßig das Erste zu versprechen und das im ersten Prinzip zu huldigen. Das zweite Prinzip geht häufiger verloren. Keinem anderen Politiker hat man das in den letzten 4 Jahren häufiger vorgeworfen als Donald Trump. Kaum einer hat die Welt so gespaltet wie er. In aller Regel mit seinem Auftreten. Das Amerikahaus Nordrhein-Westfalen hat mit anderen im Oktober letzten Jahres eine sehr wertvolle kurze Konferenz einberufen mit Condoleezza Rice. Sie werden sich erinnern, war nationale Sicherheitsberaterin in der ersten Amtszeit von George W. Bush und wurde dann Außenministerin. Sie kehrte 2009 nach dem Wechsel zu Obama, kehrte sie zurück nach Stanford, wo sie bereits vorher als Professorin lehrte ist. 2015 hat sie in diesem turbulenten Vorwahlkampf der Republikaner erklärt, Donald Trump should not become president. He doesn't have the stature. 2020 wiederholte sie diese Einschätzung, ohne aber auch zu erkennen zu geben wen sie tatsächlich denn nun ihre Stimme gegeben hat. Sie bat aber auch darum, das Publikum zu sagen, es nicht nur auf die Art und Weise des Auftretens, den sehr ungewöhnlichen Auftritt vor des amerikanischen Präsidenten zu achten, sondern auch auf die Substanz und fand die Bilanz der 4 Jahre Donald Trump durchaus bemerkenswert und auch beachtlich. Wir wollen heute Abend mal klären, was bleibt, was ändert sich, worauf können wir uns einstellen? Und es freut mich sehr, einen der kompetentesten Kenner amerikanischer Politik, insbesondere amerikanischer Außenpolitik, heute Abend hier begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Ansgar Graf. Ansgar Graf war von 2009 bis 2017 für die Welt als Auslandskorrespondent in Washington, hat also Obama Biden erlebt und hat dann auch das erste Jahr von Donald Trump erlebt. Wer das vertiefen möchte, es gibt ein Buch, das ich Ihnen sehr ans Herz legen kann. Trump verrückt, verrückte die Welt. Was nun heißt das? Ich halte das mal hier auch hin. Der Autor ist bescheiden. Muss er nicht sein. Er kann stolz auf dieses Werk sein. Es ist kein Werk, das Werk ist geschrieben, bevor klar war, ob Trump eine zweite Amtszeit bekommen würde oder Biden gewinnen würde, es enthält aber in der Analyse viele sehr wertvolle Einsichten ist. Und wer das vertiefen möchte, dem kann ich dieses Buch sehr ans Herz legen. Über den Tag hinaus hat es Bedeutung und es wird vieles einfacher machen. Herzlich willkommen, Ansgar Graf. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Es sieht bei Ihnen gemütlich aus daheim zwischen vielen Büchern. Sie melden sich heute aus Berlin. Sie sind in den letzten 4 Jahren, seit 2017, wieder in Berlin und sind im Wesentlichen auch für The European tätig. Können Sie kurz, nicht alle wissen, was sich hinter The European verbirgt, vielleicht erläutern Sie kurz, was Sie machen nachdem Sie mir bestätigt haben, dass es Ihnen gut geht und wir nicht befürchten müssen, dass Corona Sie ereilt.
Nein, da gibt es im Moment keine akuten Befürchtungen. Vielen Dank, Herr Riesau, für die freundliche Einführung. Guten Abend in die Runde oder guten späten Nachmittag in die Runde. Ja, in der Tat, ich bin seit 4 Jahren wieder in Berlin. Ich war da noch eine Zeit lang bei der Welt und bin seit Anfang vergangenen Jahres, weil ich einfach mich mal neu ausprobieren wollte, nach 22 fantastischen Jahren bei der Welt ausgeschieden. Aus der Position des Chefkommentators oder Chefreporters war es am Schluss und bin jetzt Herausgeber zum einen von diesem Debattenportal The European. Das ist eines der ältesten Debattenportale im deutschen Internetraum seit 2009 gibt es das, gehört zur Weimar Media Group und ich bin da eingestiegen, weil ich eben einfach weiterhin Spaß habe an dem Thema freier Diskurs, offene Debatte über insbesondere politische, weltanschauliche, gesellschaftliche Themen. Das zweite Portal, das ich seitdem herausgebe, ist Pardon, Pardon-Magazin, pardon-magazin.de. Den Älteren im Kreis wird das vielleicht noch etwas sagen, weil es seit den 60er und dann aber auch noch in den 70ern bis in die 80er Jahre hinein ein Print-Satire-Magazin gab. Es quasi die Mutter der deutschen Satire gewesen. Pardon, erste Ausgabe mit einer Karikatur von Loriot auf dem Titel und im Grunde alles, was so Rang und Namen hatte im deutschen humoristischen Sektor, damals eher links gestrickt. Jetzt versuchen wir das etwas bürgerlicher zu machen und zu zeigen, dass man nicht links sein muss, um lachen zu können. Und das ist so das zweite Steckenpferd. Also die beiden Portale, mit denen beschäftige ich mich im Moment vor allem.
Genau. Bleiben Sie uns aber noch, wir haben uns vorgenommen, in 60 Minuten rund um die Welt zu gucken. Jetzt zähmen Sie Ihre Ungeduld. In 54 Minuten dürfen Sie auf die anderen Portale. Bis dahin ist unser Ehrgeiz, Sie so gut zu unterhalten und Ihre Fragen einzubringen, ist, dass Sie so auf keine andere Gedanken kommen ist. Der amerikanische Präsident Biden ist mit denkbar knapper Mehrheit gewählt worden ist und in den letzten Tagen haben wir schon den Eindruck gewinnen können, dass möglicherweise die republikanische Partei zwischen dem McConnell, Bush, den Reagan Republicans auf der einen Seite und den Trumpisten auf der anderen Seite unter Umständen zu zerfallen droht. Aber auch bei den Demokraten ist das Spektrum durchaus beachtlich ist. Wie groß ist eigentlich der Einfluss des amerikanischen Präsidenten angesichts einer möglicherweise zerfallenen Parteienlandschaft? Wird es Biden gelingen, über die Parteigrenzen hinweg Zuspruch zu gewinnen und zu heilen? Wie heilt eigentlich ein Politiker? Ist es nur der respektvollere Ton gegenüber der anderen Seite, die fehlende Verteufelung? Oder muss man andere Maßnahmen haben? Es wäre es ein guter Gedanke gewesen, einen Republikaner etwa einen Kabinettsrang zu verleihen. Was meinen Sie?
Ja, also es ist auf jeden Fall die 1-Million-Dollar-Frage. Wird ihm das gelingen? Das ist das, was auch in Amerika sich im Moment jeder fragt. Der Anfang für ihn ist ausgesprochen schwierig, weil in der Tat diese Idee, wir kommen jetzt across the aisle über die Parteigrenze hinweg im Senat zusammen. Das hat er immerhin als Achtungserfolg gehabt, dass 7 republikanische Senatoren mit beim Impeachment, bei diesem zweiten Impeachment vergangene Woche für die Entlassung von Trump gestimmt haben. Das hat es vorher nicht gegeben, aber von den 17, die er hätte haben müssen, war er entsprechend und erkennbar weit entfernt. Das heißt, er wird weiterhin versuchen müssen, mit der anderen Seite zusammenzuarbeiten und das wird er zum einen auf diesem Flur des Senates und des Kongresses machen müssen. Und er war ja über 30 Jahre Senator, wenn man noch die 8 Jahre als Vizepräsident dazu rechnet. Das Problem wird für ihn sicherlich sein, dass in der Bevölkerung im Moment der Wunsch nach, kommen wir wieder in irgendeiner Form zusammen, größer ist, als im Moment noch in der republikanischen organisierten Partei. Ich sage jetzt mal ganz unter uns, wir sind hier im kleinen Kreis. Ich bin damals 2009 nach Amerika gegangen, also sehr bewusster Ronald Reagan Republican. Und ich glaube, dass die Republikanische Partei auch für Amerika, aber auch für die Welt, auch für Europa, für die deutsche Wiedervereinigung ausgesprochen viel gebracht hat durch Ronald Reagan, durch seinen Kurs des Todrüstens gegenüber der Sowjetunion. Dann kam Bush Senior ins Amt und er hat dann die Wiedervereinigung 2+4 und so weiter gemanagt und herbeigeführt. Und dann kam aber Bush, halte ich auch immer noch für einen integren Politiker, obwohl ich damals schon gegen den Irakkrieg war. Aber danach sind dann die Republikaner zunächst mal unter die Tea Party gefallen, ab 2009, ab dem Beginn der Amtszeit von Obama und dann eben noch schlimmer unter Trump. Man weiß ja heute gar nicht mehr, viele, die sich nicht damit sehr intensiv befassen haben, heute vergessen, dass noch 2016 im Vorwahlkampf die Republikaner ja alle versucht haben, Trump zu verhindern, bis hin zu Fox News. Auch die haben damals noch einen Anti-Trump-Kurs gefahren. Und als er es geschafft hat, dann trotzdem nominiert zu werden, dann sind die ersten, Chris Christie war damals der Governor von New Jersey, war der erste, der umgeschwenkt ist und dann erkannt hat, dass man diese Naturgewalt nicht aufhalten kann. Dann sind sie umgeschwenkt auf ihn und jetzt sind sie so in dieser Falle, dass die Republikaner wissen, gegen Trump können sie keine Mehrheit mehr holen. Das heißt, auch jetzt schon mit Blick auf die Midterm-Election, die Zwischenwahlen in 2 Jahren, wissen Sie, wenn Sie, oder glauben zu wissen, wenn Sie Politik machen, wo Sie den Trump abstrafen, dann werden Sie es nicht schaffen, eine Mehrheit zu kriegen. Aber, und das hat ja diese letzte Wahl gezeigt, eine Trump-republikanische Partei ist eben auch nicht mehr in der Lage, Mehrheiten zu holen. Die haben eben nicht nur das Weiße Haus verloren, sondern sie haben jetzt auch den Senat verloren, nachdem sie 2 Jahre zuvor ja schon das Repräsentantenhaus verloren hatten. Sie haben sogar diese beiden Senatssitze in Georgia, das eigentlich immer ein sehr republikanischer Staat war, in dieser Nachwahl im Januar verloren. Und darum ist es für die Republikaner eine schwierige Situation, da herauszukommen. Ich finde, sie haben es falsch gemacht. Sie hätten von mir aus nicht am 3. November, aber am 4. oder am 5. oder am 6. oder von mir aus eine Woche nach dem 3. November hätten sie sagen müssen, so, jetzt haben wir es überprüft, jetzt ist klar, die Wahlen sind verloren und Mr. President Trump, hören wir doch gemeinsam auf, den Leuten einzureden, dass das alles Fälschung war. Wir haben leider die Wahl gewonnen. Sie haben aber so lange das Spiel von Trump aus Angst vor ihm mitgemacht, dass sie gesagt haben, ja, in der Tat, wir müssen das überprüfen lassen, wir rufen alle Gerichte an, wir lassen das bis zur letzten Stimme von angeblich Verstorbenen, die in 100.000-facher Zahl für die Demokraten gestimmt haben, nochmal überprüfen, dass sie irgendwann aus dieser Falle so zu tun, als habe Trump mit seinem Vorwurf der groß angelegten Wählermanipulation recht, nicht mehr rausgekommen sind. Und Biden, sorry, jetzt komme ich eigentlich erst auf Ihre Frage, mit seinem Versuch, Amerika zu heilen, also quasi die beiden Lager wieder zusammenzuführen, steht jetzt eben vor dieser Schwierigkeit, dass die Republikaner zum größten Teil aus Angst vor Trump, ein kleiner Teil aus Loyalität zu Trump, ich rede jetzt von den Senatoren, von den Abgeordneten, bei den Wählern, da sind viele weiterhin absolute Trump-Anhänger und überzeugt, dass der Mann recht hat. Aber die meisten dieser Politiker wissen natürlich, dass er Unsinn redet, aber sie haben Angst, dass er, wenn sie jetzt sich gegen ihn wenden, er mit irgendwelchen Statements, twittern kann er im Moment nicht, aber mit irgendwelchen Auftritten versucht, ihnen die Beine wegzuhauen, eben für die Midterm-Election in 2 Jahren. Und da muss ja jeder der republikanischen Kongressleute und ein Drittel der Senatoren wieder sich dem Votum stellen. Und darum wird es für Biden notwendig sein, um zusammenzuführen, dass er eben nicht seinem linken Flügel im Moment folgt, die ja sehr radikale, auch im Bereich ökosozialistische Forderungen stellen, die im Grunde die freie Marktwirtschaft, den Kapitalismus untergraben wollen. Die haben ihm in der Wahl loyal unterstützt und ihm geholfen. Aber er muss gucken, dass er trotzdem lieber diesen linken Flügel verliert und Politik dezidiert in der Mitte macht, um die Unabhängigen in der Mitte zu holen, um auch den einen oder anderen Republican auf seine Seite zu holen. Das wird die entscheidende Frage, ob er es schafft, eine Politik des Zentrismus zu fahren. Und wenn ihm das gelingt, dann glaube ich, kann man immer noch fragen, ob 4 Jahre ausreichen, aber dann wird er zumindest den Grundstein legen können, um Amerika nicht wieder zusammenzuführen. Amerika bleibt als Zwei-Parteien-Staat oder als faktischer Zwei-Parteien-Staat immer divided. Es wird immer diese beiden Lager geben, aber zumindest kann man dann diese wirkliche Feindschaft, die sich inzwischen zwischen den beiden Lagern entwickelt hat, kalmieren und ein bisschen arrondieren.
Die erste große Herausforderung, also eine Nachfrage noch ganz kurz ist, die Republikaner bestehen ja aus diesen Ring Republicans, also den klassischen Republicans und den Trumpisten ist. Ich glaube, dass die Demokraten sich insgesamt jeder Demokrat wird besser sein als Trump, sich natürlich eine Anti-Trump-Allianz zusammengefunden haben, wäre Biden gut beraten ist, die Hand nur den Reagan-Republicans gegenüber auszustrecken ist, sozusagen Erinnerung an die Zeiten, als man quer über die Aisle, also quer über den über die Mitte, über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten konnte. Biden ist ja auch alt genug, um das noch persönlich miterlebt zu haben ist. Oder muss er auch auf Schritte auf die Trumpisten zugehen ist?
Ja, ich glaube, im Parlament, im Kongress gibt es gar nicht so viele echte Trumpisten, die aus innerer Überzeugung das vertreten, was Trump vertritt. Also wir kennen alle inzwischen wahrscheinlich diese Marjorie Taylor Greene aus Georgia, die da ins Repräsentantenhaus gewählt wurde, die QAnon-Anhängerin ist, also diese absoluten Verschwörungstheoretiker, und die tatsächlich glaubt, dass die Wahl von Trump gewonnen wurde und nur durch Betrug und so weiter an Biden gefallen ist, und die aber auch glaubte, noch vor anderthalb Jahren oder so, weil als die großen Buschbrände in Kalifornien rasten, da hat sie in einem Twitter-Eintrag behauptet, das sei ein Laserstrahl aus dem Weltraum, der habe diese Feuer genau an der Stelle, wo der Governor Brown von Kalifornien zusammen mit einem jüdischen Bankier eine Eisenbahnstrecke bauen wolle. Und da hätte man solche unsinnigen Dinge. Sie glaubt es wahrscheinlich wirklich, aber das sind im Kongress, im Repräsentantenhaus und im Senat, würde mir nicht mal ein weiteres Beispiel für so verrückte Positionen einfallen. Bei den Wählern sieht es natürlich anders aus. Da sind immer noch von den republikanischen Wählern um die 70%, teilweise 80% überzeugt, dass die Wahlen ungerecht ausgezählt worden sind und manipuliert worden. Auf Menschen, die wirklich glauben, dass das ganze System korrumpiert ist, dass es so ein Deep State gibt, der die Demokratie längst ausgehebelt hat, auf diese Menschen zuzugehen, wird schwierig sein. Das kann man nur durch eine Politik, die diesen Menschen zugutekommt, schaffen. Joe Biden muss zugehen auf Leute wie zum Beispiel Ted Cruz, der ja nun auch im Senat seinerzeit am 6. Januar, als es diesen Sturm auf den Kongress gab, noch die Position von Trump vertreten hat und gesagt hat, wir brauchen ja einen Aufschub der Anerkennung von Biden als offiziellen Wahlsieger von mindestens 10 Tagen, um nochmal diese Vorwürfe zu überprüfen. Aber Ted Cruz ist einer der intelligentesten Leute im Senat. Der weiß natürlich, dass das Quatsch ist. Der wusste das von Anfang an, dass Joe Biden gewonnen hat. Aber er will sich eben mit der Wählerschaft da in Texas von Trumpisten nicht verderben. Und darum auf jemanden wie Ted Cruz in irgendeiner Form zuzugehen, dazu wird sich Biden überwinden müssen. Und der wird das auch schaffen. Das wird bei ihm nicht das Problem sein. Er ist eben ein politischer Vollprofi, der die ganzen Jahre über es gelernt hat, im Senat über die Lager hinweg eben nicht vor der Kamera, sondern abends beim Bier oder in der Bar oder beim Lunch oder beim Golf sich mit der anderen Seite zusammenzufinden. Das wird er probieren, das wird er schaffen. Aber dann kommt es eben vor allen Dingen auf die Politik an. Und das glaube ich, und jetzt mache ich aber trotzdem erst einen Break, das wird dann die Schwierigkeit sein, eine Politik zu machen, die einerseits den außenpolitischen Anforderungen der USA entspricht und andererseits die Interessen insbesondere der einfachen Arbeiterschaft in Amerika erfüllt.
Die manchmal hat man das Gefühl, ja, dass, sagen wir mal, klassische Republikaner und zentristische Demokraten viel mehr gemeinsam haben als mit den Vertretern aus der gleichen Partei. Erste Frage aus der Runde. Deshalb in Europa hat es Neugründungen von Parteien gegeben. In den letzten 25 Jahren ist die solche Bedürfnisse abgedeckt haben. Ist es allein das amerikanische Wahlrecht, das verhindert, dass Neugründungen Erfolg in den USA haben?
Ja, das Problem ist wirklich, dass das Wahlrecht, das Mehrheitswahlrecht und gar nicht mal so das auf Präsidentschaftsebene, da hat man ja schon mal Außenseiter gehabt, die fast 20% der Stimmen bekommen haben. Ross Perot in den frühen 90er Jahren. Das Problem ist, dass man, selbst wenn man rein theoretisch, sagen wir mal, man würde jemanden, wie es mal vor 4 Jahren diskutiert wurde, Mike Bloomberg, der wollte ja da als Unabhängiger antreten gegen Trump, hat sich dann nachher doch zurückgezogen. Diesmal ist er verspätet dann für die Republikaner nochmal angetreten, aber eben viel zu spät, hat dann auch keine Chance mehr. Aber wenn jemand wie Mike Bloomberg, der ist jetzt zu alt bei der nächsten Wahl, aber irgendjemand mit einer großen Ausstrahlung, mit wirtschaftlicher und politischer Expertise so etwas machen würde und würde dann vielleicht wirklich, weil die beiden anderen Kandidaten nicht beliebt sind, nicht überzeugen, die Mehrheit bekommen. Dann hätte dieser Präsident ja immer noch das Problem, dass er keinen einzigen Abgeordneten, keinen einzigen Senator aus diesen ganzen Distrikten hätte, weil da jetzt auch noch mal jemanden von der neuen Partei aufzustellen, den mit entsprechenden Wahlgeldern auszustatten. Also man braucht für die Wahl zum Repräsentanten in ins Abgeordnetenhaus braucht man mindestens 100.000 Dollar, eher 1 Million. Für eine erfolgreiche Präsidentschaftswahl braucht man inzwischen ja fast 1 Milliarde Dollar. Für den Senator liegt es dann irgendwo dazwischen bei 100.000 Dollar oder so etwas für die Wahlkampfkasse. Das kann man vielleicht theoretisch, rein theoretisch, könnte man es einer großen Kraftanstrengung für den Präsidenten ja irgendwie, die Fantasie reicht aus, um sich das vorzustellen, schaffen. Aber dass man das eben auch für die einzelnen Abgeordneten, für alle Distrikte oder für eine Mehrheit der Distrikte schafft, damit ein solcher Präsident dann auch quasi einen Unterbau hätte, das ist einfach nicht machbar. Und darum glaube ich, für absehbare Zeit wird es bei diesem Wahlsystem bleiben. Und man muss jetzt auch nochmal sagen, wenn wir jetzt diesen Betriebsunfall Trump einmal außen vor lässt. Ansonsten hat es ja auch mal mit dem amerikanischen System geklappt. Und es hat sogar insofern bei Trump gehalten, als dass die Institutionen sich, wie ich auch immer gedacht habe und gesagt, vorausgesagt habe, bewährt haben. Also es war eben nicht so, dass Trump am Schluss dann irgendwie auf den Generalstab und das Militär hätte zurückgreifen können, dass die ihm geholfen hätten. Der Supreme Court, in den er immerhin 3 Richter reingeholt hat, die haben nicht dann durch die Entscheidung über das Nachzählen zu erkennen gegeben, dass sie plötzlich in Richtung Trump gehen, sondern haben gegen ihn entschieden. Das heißt, diese Institutionen sind unabhängig geblieben und darum hat dieses System Nachteile und Mängel. Aber sagen wir mal, unser deutsches System hat, wie wir im Moment an der Überproportionalität unserer Abgeordneten sehen, auch Nachteile und Mängel. Also ich glaube, man muss akzeptieren, dass dieses Zwei-Parteien-System entweder die einen oder die anderen zunächst einmal so wird bleiben müssen.
Wunderbar. Der amerikanische Präsident hat natürlich sozusagen eine Gelegenheit zu heilen, weil er die Pandemie bekämpfen muss, weil er das Virus bekämpfen muss, das Virus ohne Nationalität. Und das Virus sucht sich seine Opfer rund um den Globus. Zwei Dinge werden besonders beobachtet werden. Die erste Frage ist, wird Herr America First, was man dem alten amerikanischen Präsidenten naturgemäß unterstellen durfte, dass zunächst mal nur die Amerikaner geimpft werden ist, da ist, oder wird Biden eben auch in einer großen Geste gegenüber der Welt die Impfvorräte der USA teilen mit den anderen? Oder ist das vielleicht dann China hat das bereits deutlich gemacht, die ja die Pandemie sehr viel besser überwunden haben, als die westliche Welt ist, indem sie jetzt ja schon chinesische Impfstoffe schon im großen Stil an die neue Seidenstraße und auch nach Afrika exportiert ist. Wie wird Bidens Reaktion ausfallen?
Also klar wird sein, Biden muss zunächst einmal gucken, dass Amerika durchgeimpft wird und dass da die schlimmsten Verheerungen beseitigt werden. Und da sind sie ja, was das Impfen angeht, auf keinem schlechten Weg verglichen, etwa mit Deutschland oder mit Europa insgesamt. Ich bin überzeugt, dass Amerika danach, und das ist im Grunde eine amerikanische Tradition, danach auch versuchen wird, Impfstoffe beispielsweise für Afrika und für Dritte Weltländer in Südamerika, in Mittelamerika zur Verfügung zu stellen. Da hat Amerika eine ziemlich starke Tradition, die bei uns oft übersehen wird. Also Amerika hat nun mal deutlich mehr auch in der Vergangenheit gegen Malaria und gegen andere Krankheiten und Seuchen in Afrika, gegen Ebola und so weiter investiert. Und das, glaube ich, werden sie auch in Zukunft machen. Nur klar ist, er kann nicht nach dieser America First Politik von Trump plötzlich sagen, erstmal das Ausland und dann, wenn was übrig bleibt, gucken wir, dass wir unsere Leute auch noch durchimpfen können. Das wäre quasi der Selbstmord vor dem ersten Angriff des Gegners. Mhm.
Was bemerkenswert ist, in diesen Tagen findet die Münchner Sicherheitskonferenz statt, wie alle Konferenzen in diesen Tagen nur virtuell, und deshalb ist vielleicht eben auch der angekündigte Besuch, der erste Besuch eines amerikanischen Präsidenten bei der Münchner Sicherheitskonferenz, natürlich nicht mit dem Aufwand verbunden, der in anderen Zeiten, in pandemiefreien Zeiten hätte. Nichtsdestotrotz wird das allgemein als Signal gewertet. Das ist also die erste große Rede im Außenministerium, nicht im Verteidigungsministerium, zweite große Rede bei der Sicherheitskonferenz. Wie deuten Sie das Signal?
Ja, also Biden ist ja nicht das erste Mal bei der Sicherheitskonferenz. Er ist ja nun wirklich ein überzeugter Transatlantiker. Er hat auch da schon 2009 mit Angela Merkel zusammengesessen. Da gibt es schon hübsche Fotos. Und dann hieß es immer, er hat sie mit seinem Charme gleich von Anfang an versucht zu überwältigen. Er ist im Grunde ein treuer Münchenkunde gewesen. Und diesmal wird er dann eben virtuell dabei sein. Das ist nicht mal überraschend. Klar ist aber auch, dass er einerseits ein Pro-Atlantiker ist, ein überzeugter Transatlantiker, der anders als Trump Europa und auch die NATO nicht mehr als Gegner sieht oder als obsolet sieht, sondern der die NATO wieder stärker ausstatten und wiederbeleben möchte. Aber er hat in der Vergangenheit gerade auch mit Merkel den ein oder anderen Zusammenstoß gehabt. Das war in seiner Zeit als Vizepräsident, als er zum Beispiel sich dafür eingesetzt hat, nach der russischen Invasion im Osten der Ukraine und auf der Krim die ukrainische Armee auch mit tödlichen Waffen auszustatten. Und Merkel sich da scharf gegengewandt hat und dann Obama am Schluss auf ihre Seite gezogen hat. Und darüber hat Biden auch in seinen Memoiren geschrieben, dass es da tatsächlich Verstimmungen zwischen den beiden gab. Und trotzdem, was ich am Anfang auch schon mal gesagt habe, weil er dieser absolute Politprofi ist, wird er mit Sicherheit nicht jetzt bei der virtuellen Konferenz in München oder bei irgendwann dann beim ersten Treffen mit Merkel in seiner neuen Rolle sagen, oh, ich trage ihr da noch etwas nach wegen dieser Geschichte damals mit der Ukraine, sondern ich glaube, er ist jemand, der so etwas absolut wegsteckt und dann versucht, zusammenzuarbeiten. Nur er erwartet natürlich schon das ein oder andere auch von den europäischen Verbündeten und gerade von Deutschland. Das eine ist diese Frage der stärkeren Verteidigungsleistungen, die ja Trump quasi zum Lackmustest gemacht hat, ob er in der NATO bleiben wolle oder nicht. Er hat ja angeblich auch darüber mehrfach nachgedacht, mit den USA auszutreten, weil Deutschland eben und andere Verbündete eben nicht diese 2% vom Bruttoinlandsprodukt investiert haben. Das wird Biden in dieser Form nicht machen, aber er wird auch darauf drängen und muss es auch gegenüber seinen amerikanischen Wählern, dass die Amerikaner, dass die Deutschen, dass die Europäer stärkere Verteidigungsbeiträge leisten. Man kann dann immer noch überlegen, ob man, aber das müsste dann in Übereinstimmung mit den Amerikanern sein, ob man von dieser starren 2%-Marke Verteidigung wegkommt, indem man sagt, 2% ist nicht Covid. Dass man sagt, 2% für sicherheitsbildende Maßnahmen. Und da kann man dann überlegen, welche Form von ausländischer Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit können mit dazu beitragen, dass man die Sicherheit in der Welt vergrößert. Nur man muss mehr investieren an der Stelle. Und darum, ich glaube, wir haben uns in Europa und gerade auch in Deutschland 4 Jahre lang mit einer großen Berechtigung beklagt, dass man mit Trump nicht zusammenarbeiten könne. Dann hat aber unmittelbar vor Silvester die EU damals in den letzten Tagen der Ratspräsidentschaft Deutschlands und Merkels entschieden, dass wir mit China ein Investitionsabkommen abschließen. Und unmittelbar davor hatte Biden, damals noch Präsident-elect und noch nicht im Amt, über seinen Sicherheitsberater Sullivan in Brüssel und in Berlin gebeten, dass man dieses Abkommen mit China abwartet, bis er Biden im Amt ist. Da ging es um 3 Wochen. Da ging es bis zum am 20. Januar kam er ins Amt und am 30. Dezember, glaube ich, hat man dieses Abkommen unterzeichnet. Das war zum Auftakt der Biden-Präsidentschaft ein Schlag ins Gesicht, was man ihm gesagt hat, wir machen das jetzt mit den Chinesen, da können die Amerikaner uns noch nicht reinquatschen und irgendwelche Sicherheitsdinge und Menschenrechtsdinge ansprechen und die Frage der Uiguren und der Zwangsarbeit. Wir machen jetzt dieses Investitionsabkommen. Und wenn es irgendetwas gibt, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aus meiner Sicht ganz entscheidend ist für Amerika und für Europa, dann ist es die Frage, ob man eine gemeinsame Strategie gegenüber China entwickelt. Amerika allein ist zu schwach, China wirklich auszumanövrieren und auszubalancieren. Und von Europa will ich gar nicht sprechen. Das heißt, wenn der Westen da nicht zusammensteht, dann ist ganz klar, dass innerhalb weniger Jahre China nicht mehr die Nummer 2, sondern die Nummer 1 in der Welt ist. Und das ist mir persönlich keine ganz sympathische Vorstellung.
Da können wir gleich nochmal zurück. Wir sammeln mal ein bisschen auf Frage. Ist also Donald Trump jedenfalls auch bei den Mitgliedern der Manager Lounge besetzt noch die Köpfe. Und eine der Fragen ist, ist es denkbar, dass Donald Trump 2022 oder 2024 auch nochmal als Kandidat ist? Das Impeachment-Verfahren ist ja im Ergebnis jedenfalls gescheitert. Es ist möglich, dass er nochmal wieder kandidiert und weiterhin ein Faktor in der amerikanischen Politik bleiben möchte und bleiben wird?
Ja, natürlich ist es möglich. Also 22 könnte er halt, wenn er irgendwo für einen Senatssitz oder für einen Repräsentantenhaussitz nominiert werden sollte, antreten. 24 ist wieder Präsidentschaftswahl. Da könnte er rein theoretisch sich wieder zum Kandidaten der Republikaner oder für eine dritte Partei, für eine tatsächliche neue dritte Partei oder die Libertarians oder sonst eine Partei antreten. Möglich ist das natürlich. Darum hatten ja auch viele der Republikaner gehofft, dass es eine Mehrheit gibt, die ihn impeacht. Dann hätte er nicht mehr antreten dürfen. Nur die Einzelnen haben gehofft, auch Mitch McConnell, der jetzt Minderheitenführer im Senat, die haben gehofft, dass es eine Mehrheit für ein Impeachment von Trump gibt. Aber sie selber wollten nicht mit dem blutigen Messer in der Hand erwischt werden, dass sie sich daran beteiligt haben. Und so gesehen ist das jetzt der Fluch der bösen Tat, dass sie immer verfolgt werden von dieser Möglichkeit, dass Trump einen zweiten Anlauf macht. Oder
da halten Sie das für denkbar, dass die Amerikaner ihn wählen würden? Also unter sehr günstigen Bedingungen hat er ja 2020, also die Pandemie war sicherlich ungünstig, aber ansonsten die amerikanische Wirtschaft hat geboomt, also die Wirtschaftsdaten waren günstig. Aus seiner Sicht hatte er geliefert, das was er versprochen hat, hat er erreicht. Das Ausland war mehr schreckensstarr zum Teil betroffen ist. Da gab es sicherlich die weltweite Popularität, hat er sicherlich nicht erringen können, aber die Mehrheit der Amerikaner hat er ja nun auch verfehlt, und zwar in jeder Form. Könnten Sie sich vorstellen, dass er 2024, dass die Umstände sich so ändern, dass er wieder eine echte Chance hat, die Wahlen zu gewinnen als Präsident?
Also ich würde zum einen sagen, er hätte am 3. November die Wahl nach meiner Einschätzung gewonnen, wenn es nicht zur Pandemie gekommen wäre. Ich glaube, dann hätte er knapp gewonnen, weil viele Amerikaner, auch die ihn nicht mögen, und da gibt es viele, ich habe viele Republikaner getroffen, die mögen ihn absolut nicht, die halten ihn für einen Prahlhans, die halten ihn für peinlich, aber die sagen, dass er in verschiedenen Punkten tatsächlich geliefert hat. Das ist auch so ein bisschen in Richtung dessen gehend, was Sie eben von Condoleezza Rice zitiert haben. Also einmal war seine Steuerpolitik aus Sicht der meisten republikanischen und Republikaner-Anhänger und Wähler vernünftig, weil er zwar um den Preis einer immensen zusätzlichen Staatsverschuldung die Steuern so weit herabgetrieben hat, dass viele Unternehmen zusätzliche Leute eingestellt haben und dass quasi der Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt, der unter Obama eingesetzt hatte, bei Obama, als Obama ein Jahr im Amt war, im September 2010, ist die Arbeitslosigkeit auf 10% gestiegen als Folge der Weltfinanzkrise. Dann ist sie unter Obama kontinuierlich runtergegangen und lag am Ende von Obamas Amtszeit bei 5,0%. Und dann ist sie unter Trump noch einmal weiter beschleunigt worden, die lag ja dann irgendwie am Schluss vor dem Beginn der Pandemie, ich weiß gar nicht mehr, bei 3,2% oder so etwas. Also er hat quasi diesen Trend nochmal beschleunigt durch seine Steuerpolitik. Und da sagen die meisten Amerikaner, das war gut und das war richtig. Das Zweite, was er sicherlich gut und richtig gemacht hat, war, dass er Israel sehr stark unterstützt hat und dadurch, dass er diesen Fokus dermaßen auf den Iran gelegt hat, dazu geführt hat, dass die gemäßigten arabischen Staaten jetzt tatsächlich Israel anerkannt haben. Und das war auch durch seine Entschiedenheit, die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem umziehen zu lassen. An den beiden Stellen hat er sicherlich Punkte gemacht. Der dritte Punkt oder das dritte Feld, wo er Punkte gemacht hat, ist diese Fokussierung auf China und die Bereitschaft anzuerkennen, dass China die größte Herausforderung ist. Was aber gleichzeitig absolut falsch gemacht hat und ich finde so falsch, dass darunter auch Biden noch leiden wird, ist, dass er China zum Hauptgegner erklärt hat, aber die Europäer in die Ecke ebenfalls, sagen wir mal, der zweitschlimmsten Gegner geschoben hat, dass sogar ein Angebot, wie es von Emmanuel Macron gab, ein wörtliches Angebot an Trump, wir sind gerne bereit, mit euch zusammen eine Strategie gegen China zu fahren, und Trump ihm dann geantwortet hat, nee, lass mal, das kriegen wir alleine hin. So etwas Dummes, zu glauben, man kann gleichzeitig China und Europa bekämpfen. Das führte natürlich dazu, dass China in dieser Zeit deutlich an Macht gewonnen hat. Es kam noch hinzu, Obama hatte ja dieses TPP, dieses Trans-Pacific Partnership, dieses Abkommen der transpazifischen Staaten. Da waren quasi alle pazifischen asiatischen Anleiner und südamerikanische Pazifikanleiner und die USA dabei. Und das hatte Obama ausgehandelt, unterschrieben. Und Trump hat es nicht, er hat es dann aufgekündigt mit dem Argument, er wolle nicht China stärken. Aber gerade China war ja in diesem TPP-Abkommen nicht mit dabei. Also man hätte quasi ein Cordon gegen China gegründet. Dass Trump das zunichte gemacht hat, das war mit einer der größten Dummheiten seiner an Dummheiten nicht gerade unterdurchschnittlich ausgestatteten Präsidentschaftsgeschichte. Und an den Stellen wird darum Biden wieder anknüpfen müssen, um nach vorne zu kommen. Aber die Frage war ja eigentlich, ob Trump noch einmal die Mehrheit holen kann. Kurz gesagt, er wird genügend Stimmen kriegen können, um die Republikaner zu beschädigen. Er wird nach meiner Meinung nicht genügend Stimmen bekommen, um wieder Präsident zu werden. Und darum ist das diese Limbo-Situation der Republikaner, die ihn nicht loswerden, weil er dafür zu stark ist, aber ohne ihn auch nicht können, weil er seine Wähler zu einer dritten Partei mitnehmen könnte.
Eine Frage, die auch natürlich noch viele bewegt, sind die Erlebnisse am 6. Januar im amerikanischen Kongress. Als Anhänger des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Trump, den Kongress stürmten. Und wir haben am 6. Januar zur besten Sendezeit, zur deutschen Primetime, haben wir das mit genauso viel Schrecken verfolgen können, wie auch in den letzten Tagen, was sich dort abgespielt hat. Glauben Sie, dass der amerikanische Präsident Trump tatsächlich einen Staatsstreich versucht hat, von dem der nur durch dann glücklicher Umstände ausgeblieben ist? Oder ging es im Wesentlichen um Krawall und ein Zeichen an die eigene Partei?
Also nach meiner Einschätzung ist der Trump zu wenig organisiert, um einen echten Putsch in die Wege leiten zu können. Dazu hätte man ja irgendeinen Plan haben. Das hätte man ja sagen müssen, die Leute gehen dahin und dann gibt es Randale und dann rufe ich das Kriegsrecht aus und vorher rede ich schon mal mit dem Generalstabschef, dass der mir dann in irgendeiner Form zur Seite steht. Irgendeinen Plan muss man ja haben. Man kann ja nicht einfach, wie er es getan hat, sich vor das Weiße Haus stellen und dann sagen, so Leute, jetzt gehen wir hier Pennsylvania Avenue runter zum Kongress und jetzt müssen wir kämpfen wie noch nie, damit wir Amerika nicht verlieren und dann selber aber ins Festzelt zu seinen VIP-Gästen gehen. Und dann nur noch auf dem Fernsehschirm verfolgen, welche Randale da entstehen. Also von daher, einen echten Plan zu einem Putsch gab es nicht. Aber er hätte natürlich gerne gesehen, dass die Versammlung, dass der Kongress auseinandergetrieben worden wäre. Er hätte wahrscheinlich auch keine Träne geweint, wenn die Rioters, wenn diese Radau-Brüder den Mike Pence, der dann plötzlich zu seinem Feind erklärt wurde, weil er eben nicht die Rechtmäßigkeit der Wahl aufheben wollte, wenn man den da zusammengeschlagen hätte und in die Mangel genommen hätte. Das hätte er wahrscheinlich alles gerne gesehen, aber ein wirklich ernsthaft geplanter Putsch war es nach meiner Meinung nicht. Es war mehr Randale und die absurde Hoffnung, dass dann vielleicht, wenn sie draußen die Randale hören, die Republikaner drinnen sagen, ja, okay, jetzt haben wir uns überlegt, wir wollen jetzt doch nicht anerkennen, dass Joe Biden der nächste Präsident geworden ist.
Ja, also jedenfalls so richtig gut geplant war das nicht, wie vieles. China war schon sozusagen, wird ja vermutlich eine der Konstanten werden. Sie werfen ja dem alten Präsident Trump vor, nur politisch nicht so wahnsinnig klug vorgegangen zu sein. Und insbesondere auch, dass in der Obama-Zeit, also als Biden Vizepräsident war, entworfene und inzwischen unterzeichnete TPP-Abkommen beizutreten. Also aus den 12 Staaten rund um den Pazifik, von Japan über Malaysia, Singapur, Australien, Neuseeland, Kanada und den südamerikanischen Anrainerstaaten des Pazifik haben alle dieses Abkommen unterschrieben. Nun hat Großbritannien gerade aus der EU ausgetreten, hohes Interesse angekündigt, dass sie an diesem TPP gerne beitreten würden. Wäre das nicht eine günstige Gelegenheit für die USA, hier nochmal an die Obama-Biden-Zeit anzuknüpfen und zu sagen, ist das hier treten wir auch bei, hier kommen wir zurück?
Ja, ich glaube, damit beschreiben Sie im Grunde genau das zentrale Problem, auf das Biden in seiner Amtszeit stoßen wird. Einerseits würde er gerne TPP zurückhaben. Inzwischen heißt es nicht mehr TPP, sondern das ist jetzt nochmal TCCP. Da ist nochmal irgendwas Comprehensive. Und reingekommen. Also es ist etwas variiert, dieser Vertrag von denen, die Mitglied geblieben sind. Theoretisch könnte Biden versuchen, wieder einzutreten. Und er hat auch schon mal signalisiert im Vorwahlkampf, dass er daran Interesse hätte. Er hat aber auch, und da kommen wir wieder auf diesen Konflikt Zentrismus und linker Flügel zurück, er hat aber auch dem linken Flügel immer signalisieren müssen, in der Handelspolitik wird er erstens stärkeres Gewicht legen auf ökologische Standards, auf menschenrechtliche Standards, als es die USA sowieso schon getan haben. Also die haben auch in diesem Vertrag schon darauf geachtet, aber nach Meinung von Leuten wie Alexandra Ocasio-Cortez und anderen linken Abgeordneten soll das noch viel stärker betont werden. Biden selbst hat im Wahlkampf immer gesagt, er wird eine arbeitsplatzzentrierte Politik machen. Und da sehe ich genau diesen Widerspruch. Wenn man arbeitsplatzzentrierte Politik macht, heißt das ja, dass man, wie er es gesagt hat, hat gesagt, made in all of America. Das ist sein Motto. In ganz Amerika sollen die Stücke, die Produkte, die man kaufen soll, in Amerika produziert werden. Und dadurch will er Arbeitsplätze schaffen. 100.000 hat er versprochen, zusätzliche Arbeitsplätze in der Fertigungsindustrie, im Fertigungsbereich. Das würde aber heißen, man braucht wirklich, Amerikaner kaufen amerikanische Produkte. Wenn man aber nach Asien gehen will und diese Staaten rund um China wieder für Amerika stärker gewinnen will, Vietnam und Kambodscha und Myanmar und auch die Philippinen, wo es ja eine besondere Situation gibt wegen des Diktators dort. Aber wenn man die wieder auf amerikanische Seite ziehen möchte, dann muss man denen ja etwas anbieten. Das kann ja eigentlich nur sein, dass man sagt, wir kaufen eure Produkte. Ihr könnt wieder mehr nach Amerika exportieren und dadurch stärkt sich eure Wirtschaft und euer Arbeitsmarkt. Und quasi dieser Spagat, einerseits den Asiaten versprechen zu müssen, ich verbessere eure Chancen auf dem amerikanischen Markt, und andererseits den amerikanischen Gewerkschaften und dem linken Flügel der Partei sagen zu müssen, wir tun etwas für unsere Blue-Collar-Workers, für unsere Arbeiter und Arbeiterschaft, dass die vernünftige Jobs kriegen, indem wir amerikanische Produkte für Amerika fertigen. Das, glaube ich, wird die ganz große Herausforderung auch seiner Wirtschaftsberater sein, da irgendeine Balance hinzubekommen. Und mir fehlt im Moment die Fantasie, um herauszufinden, wie er das machen möchte.
Ein Punkt haben Sie eben schon erwähnt. Unter Trump hat es die amerikanische Staatsverschuldung noch einmal gigantisch angestiegen ist. Die muss ja auch bedient werden. Ist erfahrungsgemäß geht das über zwei Wege. Am besten einmal entweder durch eine andere Inflation. Dafür gibt es zurzeit relativ wenig Anknüpfungspunkte, und mit Frau Yellen als Finanzministerin hat er auch kein Zeichen gesetzt, dass er die Inflation deutlich erhöhen will. Oder aber man bedient eben den Gläubiger, und der Hauptgläubiger sitzt in China. Das heißt, die beiden sind natürlich auch in einem gemeinsamen Boot als Gläubiger und Schuldner von Finanzleistungen, aber natürlich auch den enormen Konsumhunger der amerikanischen Öffentlichkeit. Der ja, vorzugsweise aus chinesischen Produkten eben auch gedeckt wird.
Ja, ich glaube, es gibt ja noch den dritten Weg, der wäre dann nach Meinung seiner Parteifreunde, von Bidens Parteifreunden, der nächstliegende, nämlich Steuererhöhungen, um die Kasse wieder aufzufüllen. Und das hat er ja auch im Wahlkampf erklärt. Er will die Einkommensteuer zunächst mal nur für die Spitzensteuersätze für Einkommen über $400,000, Klammer auf. Der Präsident verdient genau $400,000. Der wäre demnach noch nicht dabei, weil es nur für Leute, für Einkommen über $400,000 sein sollte. Aber wenn er die erhebt, wenn er die anhebt, hat er zum einen dem linken Flügel so ein bisschen Futter gegeben und hat gesagt, guck mal, ich tue was in die Richtung. Aber auch da wird natürlich das Problem sein, dass der Aufschwung, den es jetzt im Moment in Amerika auf dem Arbeitsmarkt gegeben hat, durch solche Schritte auch sehr schnell in Straucheln geraten kann. In New York City, wo ja dann nochmal Local Tax und dann kommt nochmal die State Tax des Bundesstaates New York dazu, aber auch in Kalifornien, würden dann die Spitzensteuersätze auf 62,5% steigen. Das ist für amerikanische Verhältnisse schon radikal viel, aber Biden hat nun mal dieses Versprechen, im Wahlkampf auf Druck seines linken Flügels gemacht. Er wird damit in irgendeiner Form umgehen müssen, genau wie er versprochen hat, dass er den Mindestlohn von jetzt 7,25 Dollar auf 15 Dollar mehr als verdoppelt. Fußnote, ich glaube, es sind 20 Staaten in den USA, die haben schon diesen hohen Mindestlohn. Also da gehört auch Kalifornien zum Beispiel dazu, da gehört Maryland dazu. Ich glaube, Biden und die Demokraten wären besser beraten gewesen, wenn sie gesagt hätten, so etwas soll auf der Ebene der Bundesstaaten bleiben. Die sollen entscheiden, ob sie bei sich den Mindestlohn erhöhen oder sogar verdoppeln können. Das aber zu einer Aufgabe des Bundes zu machen und von dort aus für alle Staaten wieder so dieser One-Size-Fits-All zu entscheiden. Ich glaube, dadurch werden eher schlecht qualifizierte Arbeitsplätze in Amerika vernichtet. Bisher ist es ja auch noch nicht beschlossen. Es gibt auch bei den Demokraten im Süden des Landes Widerstand dagegen. Aber das sind so die Schritte, mit denen Biden im Moment versucht, die Seele der Partei zu umfangen. Und ich glaube, er würde damit am Schluss sich und seiner Sache mehr schaden. Dann könnte es eben sein, dass in 2 Jahren bei den Midterm-Elections die Republikaner zumindest das Repräsentantenhaus schon wieder zurückholen.
Mal zurück auch da zu den Themen, die Deutschland und die USA bewegen. Ein Thema ist eben auch, wo Obama und Trump auf einer Linie lagen und vermutlich Biden auf der gleichen Linie ist. Die Frage ist, ob sich Deutschland nicht durch den Bau der Pipeline Nord Stream 2 in eine viel zu große Abhängigkeit eines potenziellen Rivalen begibt, nämlich Russland. In diesem Fall Bundesfinanzminister Scholz soll angeblich, er selbst schweigt dazu, jedenfalls öffentlich, seinem amerikanischen Counterpart angeboten haben, ist, dass das amerikanische Flüssiggas, dass man hierfür in Deutschland Kapazitäten baut. Die Preise lagen die gewaltig auseinander. Das ist inzwischen jetzt viel knapper. Das amerikanische Flüssiggas ist nicht mehr so teuer. Insgesamt die Preise haben sich angenähert. Ist das ein Weg, wie man diesen Konflikt lösen kann, oder ist das einen, den wir über die nächsten Jahre hinwegtreiben werden? Ist die sehr unterschiedliche Haltung von der Europäischen Union oder auch der europäischen NATO-Partner, sowohl oder Teile davon, was Nord Stream 2 angeht, das Verhältnis zu Russland, ebenso wie das Verhältnis zu China. Gibt es da Möglichkeiten der Zusammenarbeit jenseits eines verbindlicheren Tons?
Also erstens glaube ich, dass Olaf Scholz diesen Brief tatsächlich geschrieben hat, weil er so laut dazu schweigt, dass es eigentlich nichts anderes als eine Bestätigung sein kann. Darum, ich glaube, er hat das vorgeschlagen. Wir bauen in Deutschland so ein Terminal für amerikanisches Fracking Flüssiggas. Und dafür erlaubt ihr uns mit die letzten, wie viel sind es noch, 100, 120 Kilometer von Nord Stream 2 zu vollenden. Ob die Amerikaner sich darauf einlassen, weiß ich nicht. Andererseits, Biden wird da auch irgendeine elegante Lösung finden müssen. Ich persönlich habe gar keine Sorge, dass die Russen das irgendwann mal nutzen werden, um uns zu erpressen. Die Russen sind von dem Geld, das sie für das Gas bekommen, mindestens so abhängig, wie wir von dem Gas, das wir dann irgendwann dadurch bekommen. Ich persönlich bin trotzdem gegen Nord Stream 2. Ich hätte mir gewünscht, das hätte man frühzeitig zu den Akten gelegt. Und das hat für mich einfach diesen Punkt der angeblichen europäischen Ownerschaft von Nord Stream 2. Man hat am Anfang immer gesagt, das ist ein europäisches Projekt. Inzwischen wissen wir, dass eigentlich alle Europäer dagegen sind, bis auf die Holländer vielleicht. Die Holländer würden davon auch partizipieren, aber die Osteuropäer sind sowieso dagegen. Ukraine, Polen, die baltischen Staaten, Ungarn, weil sie eben diese Form, dieses abgehängt werden vom russischen Erdgas durch die Umleitung über die Ostsee befürchten. Die Südosteuropäer sind dagegen, weil es ja auch mal statt Nord Stream eine Southeast Stream Idee gab, dann wäre das über Bulgarien gegangen und die hätten natürlich das lieber gesehen, darum sind sie dagegen. Die Skandinavier sind dagegen, unter anderem wegen Ängsten, dass in der Ostsee es Umweltverheerungen geben könnte. Und die Franzosen sind ja im Grunde auch dagegen. Jetzt sind sie zwar in der letzten Woche mal wieder den deutschen zur Seite gesprungen und Emmanuel Macron hat gesagt, nein, nein, er unterstützt jetzt hier Merkel, aber eigentlich wissen wir seit Monaten, dass sie von der Idee nicht viel halten. Und darum wäre es mir lieber gewesen, ich bin nicht jemand, der sagt, wir müssen alles immer in unserer Politik so machen, dass Europa zugutekommt, aber wir können nicht immer davon sprechen, dass wir mehr europäische Geschlossenheit brauchen und in einem solchen Fall quasi einen deutsch-russischen Tango tanzen und so tun, als sei das eine Gemeinschaftsveranstaltung für alle Europäer, obwohl die anderen Europäer wirklich nichts davon halten. Und darum wäre es mir lieber gewesen, wir hätten darauf verzichtet. Und Sie haben es ja eben schon gesagt, der große Preisunterschied. Mir hat neulich jemand gesagt, dass amerikanische Flüssiggas aus dem Fracking, das ist jetzt wahrscheinlich noch 4-5% teurer als das russische Gas. 4-5% ist auch immer noch etwas, aber da kann man dann auch irgendeine Form der Kompensation finden. Und wenn man nochmal auf das Thema NATO 2% oder sonst irgendetwas kommt und oder mögliche Tarife, Strafzölle für deutsche Autos oder was auch immer und sagen, komm, lass uns an der Stelle irgendetwas managen und da kommt ihr uns entgegen und dann kaufen wir, dann setzen wir erstmal so ein Terminal hin in Brunsbüttel oder sonst wo und danach kaufen wir von euch das Flüssiggas. Und man kann ja dann auch norwegisches Flüssiggas zum Beispiel auch in ein solches Terminal kaufen. Also ich hätte das für eleganter gefunden und bin nicht sicher, ob wir mit dieser Idee von Scholz die Amerikaner so weit auf unsere Seite ziehen können, dass sie dann ihren Widerstand aufgeben. Im Senat scheint der Widerstand gegen Nord Stream 2 doch sehr stark zu sein.
Also da wird man sehen müssen. Eines, was man auch abwarten muss, ist Auswärtige Amt ist unter Trump. Da haben sehr viele Diplomaten, haben das Auswärtige Amt verlassen. Ist, werden sie nun wieder in die Botschaftsposition auch zurückkehren? Oder wird auch Biden, ähnlich wie Trump das gemacht hat, im Wesentlichen Wahlkampfunterstützer mit Botschaftspositionen im repräsentativen Botschaften rund um den Globus versorgen? Also der amerikanische Botschafter Grenell ist ja in Deutschland nicht durch diplomatisches Auftreten aufgefallen ist, sondern durch einen sehr robusten Tonfall, in dem er dann eben auch erklärt hat, was aus seiner Sicht in Deutschland falsch läuft.
Ja, ich glaube, es hat es auch vorher nie gegeben, dass Merkel einen Botschafter 2 Jahre lang nicht empfangen hat im Kanzleramt, eben wegen dieser, und dann noch einen amerikanischen Botschafter, wegen dieser Geschichte. Also das war, wurde in Berlin schon als absolute Zumutung empfunden, diese Berufung von Grenell. Und ich bin sicher, dass, und das hat ja auch Biden übrigens angekündigt, Biden will ja für alle Länder jemanden aussuchen, dann will er diesen Vorschlag, den er hat, mit dem Entsendungsland besprechen und die dortige Regierung um Zustimmung bitten. Und erst wenn er diese Zustimmung hat, dass die Person, die er vorgesehen hat, für das entsprechende Land akzeptabel ist für die Regierung, dann will er erst dem Senat den entsprechenden Personalvorschlag machen. Und das würde heißen, dass wir eine Botschaftsbesetzung bekommen, mit der Berlin gut leben kann. Es gibt, das ist jetzt aber rein spekulativ, es gibt ja, es wird zwischendurch mal der Name von Karin Dornfried genannt. Das ist die Chefin des German Marshall Fund. Die war unter Obama seine Sicherheitsberaterin für Europa, für europäische Angelegenheiten. Eine exzellente Kennerin Deutschlands, spricht ein hervorragendes Deutsch, wäre die erste amerikanische Frau auf diesem Posten. Wie gesagt, bisher reine Spekulation. Wenn es eine solche Personalentscheidung geben würde, dann wäre das sicherlich beiden Seiten ausgesprochen zuträglich.
Einer der Punkte, die man der Regierung Trump häufig zugute gehalten hat, war auf der einen Seite die Nähe zum Militär. Ganz viele, auch zivile Führungspositionen sind von Generälen in den USA besetzt worden. Auf der anderen Seite hat es keine kriegerischen Auseinandersetzungen in den 4 Jahren gegeben. Das Militär hat viel Unterstützung erhalten aus dem amerikanischen Etat, aber es hat keine Kriege gegeben. Im Gegenteil, es hat Truppenrückzug gegeben ist, insbesondere auch aus dem Nahen Osten, ein klassisches Pulverfass, das ist natürlich auch nicht ohne Konsequenzen geblieben ist. Die Kurden fühlten sich nachvollziehbarerweise im Stich gelassen ist. Israel bejubelte Trump als den besten amerikanischen Freund, besten amerikanischen Präsidenten, den Israel je gehabt hat. es ist auch gelungen ist, ein Teil dieses Kushner-Planes, einige der Staaten aus dem Nahen Osten zur offiziellen Anerkennung Israels zu bewegen, ist wohl auch ausgelöst durch den Iran. Das wiederum, da gab es eine Vereinbarung zwischen Iran und dem Westen, verhandelt von dem früheren amerikanischen Außenminister Kerry, der auch jetzt wieder in der neuen Administration Biden eine führende Rolle spielen wird, nämlich zum Klimaschutz. Dazu gleich, aber einmal zurück ist Nahe Osten. Was steht uns da an? Was dürfen wir da erwarten? Es wird Biden die sehr durchaus ja auch sehr populäre Haltung der Vorgängerregierung weiterführen?
Also er wird mit Sicherheit nicht sagen, wir ziehen jetzt mit der Botschaft, das hatte ich ja eben auch schon mal als eine der Erfolgsgeschichten in der Trump-Präsidentschaft angesprochen, Biden wird jetzt mit Sicherheit nicht sagen, wir ziehen die Botschaft jetzt wieder zurück von Jerusalem nach Tel Aviv, dann wäre er dumm. Das wird er nicht tun, sondern er wird quasi diesen Kurs sicherlich fortsetzen. Er hat ja gesehen, dass es funktioniert, dass eben vier oder fünf arabische Staaten inzwischen die Normalisierung der Beziehungen zu Israel beschlossen haben. Insgesamt glaube ich, das wird ein Punkt sein, wo Deutschland Verhandlungsmasse hat, um zu sagen, kommt ihr uns in irgendeiner Form bei Nord Stream 2 entgegen, dann über und kommt uns auch bei dieser Frage der nicht sturen Fixierung auf die Marke von 2% entgegen, sondern eher auf den Inhalt dessen entgegen, zum Beispiel insofern, als dass wir Europäer und gerade auch wir Deutschen wissen, es wird wieder diese stärkere Hinwendung der USA in Richtung Asien geben. Asien wird das Hauptentscheidungsfeld, die Frage, ob es irgendwann mal einen militärischen Konflikt, vielleicht sogar einen Krieg um Taiwan gibt. Das wird das Hauptaugenmerk auch Bidens sein. Und dann könnte man aus NATO-Sicht, aus deutscher Sicht, aus europäischer Sicht sagen, wir übernehmen mehr Lasten, auch mit Blick auf den Nahen Osten. Wir kümmern uns um solche Dinge stärker. Und wenn es dann wieder irgend so etwas wie ein Wiederbeleben von ISIS, vom sogenannten Islamischen Staat gibt, dass wir uns stärker mit Truppen darum kümmern und mit Aufklärung und aber auch tatsächlich mit Militärmacht und dann auch beim nächsten Mal nicht so etwas machen, dass man die Kurden erst zu den wichtigsten Verbündeten erklärt und dann aus einer Kampfhandlung heraus plötzlich über Nacht alleine lässt und verrät. Wenn da die Europäer ein gemeinsames Konzept entwickeln würden und sagen würden, liebe Amerikaner, an der Stelle gibt es wirklich mal Burden-Sharing. Wir haben begriffen, dass wir immer nicht nur davon reden können, dass wir in der Welt mehr Verantwortung übernehmen müssen, sondern wir müssen es zumindest direkt vor unserer Haustür auch wirklich mal tun. Dann wäre das, glaube ich, ein sehr smarter Move, weil man damit zum einen den Amerikanern mehr Freiheit ließe für die asiatische Arena und selber in Europa auch etwas erwachsener würde, was Außen- und Sicherheitspolitik angeht.
Der inzwischen aktuelle CDU-Vorsitzende Armin Laschet, möglicherweise ja auch ab Herbst als Bundeskanzler, vielleicht erster Gesprächspartner von Joseph Biden ist, hat den Gedanken einer europäischen Seidenstraße als Reaktion auf China, das ist ja der große neue Elefant im Porzellanladen Nahe Osten, aufgebracht hat, vorgeschlagen ist, und jedenfalls mal zu bedenken gegeben, ob man nicht rund um das Mittelmeer herum auch mit den Anrainerstaaten das schaffen kann, das anbieten kann, was China nämlich nicht anbietet. Typischerweise sind das Dinge wie zum Klimaschutz, zum Handel und Austausch in Bildung, Chancen für Frauen und anderes mehr. Meinen Sie, dass Biden das unterstützen könnte, der ja eine andere inhaltliche Haltung hat?
Also ich glaube, wenn die Europäer wieder stärker so diese Mittelmeerausrichtung, die ja auch unter dem vorletzten Präsidenten Sarkozy schon mal sehr stark im Vordergrund war, danke. Ich glaube nicht, dass das die Amerikaner stören würde, weil ihr Hauptspielgebiet wird nicht der Bereich Mittelmeeranrainer sein. Wovor ich habe diesen Vorschlag davon Laschet auch gesehen, wovor ich nur warne, wir haben immer so ein bisschen die verliebte Sicht darin, dass wir, wenn wir mit Partnern in Afrika oder in Asien zusammenarbeiten, dann bringen wir all unsere ökologischen und klimaverträglichen Standards mit und predigen als erstes die Mülltrennung. Das ist sicherlich alles wichtig, nur der chinesische Erfolg im Moment in der Ausweitung des chinesischen Einflusses besteht ja darin, dass die sich um solche Standards überhaupt nicht kümmern. Die sagen eben zu keinem afrikanischen Staat, wir helfen euch bei der Entwicklung eurer Wirtschaft und eurer Häfen und eurer Flughäfen und eurer Eisenbahnen, wenn ihr Korruption bekämpft, wenn wir sicher gehen können, dass kein Kind mehr irgendwo in einer Textilfabrik arbeiten muss, sondern wir Chinesen geben euch das Geld auch ohne diese Zusicherung. Natürlich müssen wir europäische Werte verteidigen. Natürlich müssen wir darauf achten, dass es nicht Zwangsarbeit gibt. Selbstverständlich, dass wir etwas gegen Kinderarbeit und so weiter machen. Aber wenn wir immer diese ganz hohen Standards setzen und sagen, guck mal, mit uns gibt's Zusammenarbeit auf der Basis von Wind- und Sonnenenergie, dann kann es natürlich sein, dass diese Anrainer irgendwann sagen, von den Chinesen kriegen wir es billiger und da müssen wir auch nicht vorher nachweisen, dass wir nicht mehr korrupt sind. Und diese Verliebtheit der Europäer in unsere Standards verteidige ich einerseits, die müssen wir hochhalten, aber wir dürfen sie uns auch nicht so stark zur Auflage machen, dass wir den Chinesen damit den Raum eröffnen. Jetzt gerade, wann war es, vorigen Freitag, hat sich die Bundesregierung, haben sich Entwicklungsministerium und Arbeitsministerium und Außenministerium auf den Entwurf und Wirtschaftsministerium auf den Entwurf von diesem Lieferkettengesetz geeinigt oder Sorgfaltsgesetz, wie es jetzt genannt wird. Das ist natürlich erstmal nicht ganz so schlimm am Anfang ausgefallen, wie es geplant war von Hubertus Heil und auch von Gerd Müller. Die wollten ja ab 500 Mitarbeiter sollten deutsche Firmen verpflichtet sein, bis ins letzte Glied irgendeiner Lieferkette nachzuweisen, dass es da keine Kinderarbeit und kein Lohndumping und keine ökologischen Schäden gibt. Jetzt hat man das etwas abgemildert. Man muss es, wenn ich es richtig verstehe, den Referentenentwurf, den ich mir jetzt mal besorgt habe, 60 Seiten stark, dann ist der deutsche Unternehmer erst ab 1.000, also jetzt im ersten Schritt ab 3.000, aber dann ein Jahr später, ab 2023, ab 1.000 Mitarbeiter, nur für die allererste Kette zunächst mal zuständig, also für das letzte Glied, mit dem er irgendwo im Entwicklungsland zusammenarbeitet, in China oder sonst wo. Aber danach, wenn es dann von einer NGO oder von einer Gewerkschaft oder von sonst jemandem, von Anwälten, einen einigermaßen ernstzunehmenden Hinweis darauf gibt, dass ein Zulieferer eines Zulieferers, eines Subkontraktors, eines Zulieferers, eines deutschen Wirtschaftspartners im Ausland möglicherweise gegen solche Standards vertritt, dann muss das deutsche Unternehmen da hinterherlaufen und gucken, dass es diese Mängel entweder nicht gibt oder dass sie abgestellt werden oder den Kontrakt mit diesem Zulieferer des Zulieferers des Zulieferers abschneiden. Und das ist, pardon, in einer Corona-Krise, in der die deutsche Wirtschaft nun weiß Gott schon viele Lasten zu wuppen haben wird, nochmal ein solches Erschwernis, dass sich nach meiner bescheidenen Einschätzung die Chinesen darüber freuen und sagen, prima, macht es für uns noch leichter, weil wir auf solche Standards garantiert nicht achten. Und so ähnlich, damit komme ich wieder zurück auf diesen Vorschlag von Armin Laschet. Ja, ich finde es gut. Ich bin auch zum Beispiel der Meinung, wir Europäer insgesamt sollten gucken, ob wir nicht doch nochmal mit Indien, das ja in diesem neuen Freihandelsabkommen der Chinesen nicht mit drin ist, dass wir mit Indien stärker in ein, vielleicht ist Freihandelsabkommen zu euphemistisch gedacht und zu euphorisch gedacht, dass man das kurzfristig hinbekommt, aber dass China quasi stärker an Europa und an den Westen binden, zumal es da diesen Konflikt mit Indien oder Indien stärker an uns binden. Das halte ich für den richtigen Weg, aber wir sollten nicht alles zu stark gleichzeitig überfrachten mit Standards, deren Durchsetzung man am Schluss nicht überprüfen kann.
Ja, vielen Dank. Wir haben die 60 Minuten haben wir locker gelöst und wir haben noch ganz viele Fragen. Eine Schlussfrage gibt es noch. Was ist Ihre Erwartung USA 2024? Viele werden denken, dass der amerikanische Präsident Joseph Biden nur eine Amtszeit, und zwar altersbedingt, durchführen wird. Auf der anderen Seite ist er munterer und fitter als viele Jüngere. Jetzt, wenn ich mir anschaue, was wir alleine hier in der letzten Stunde besprochen haben, würde ich denken, der braucht auch mehr als 4 Jahre. Werden Sie Würden Sie eine Wette darauf annehmen, dass er 2024 nicht nochmal kandidiert?
Also wetten würde ich an der Stelle ungern, aber ich glaube im Moment tatsächlich, dass er 2024 Platz machen wird. Das fährt natürlich jetzt auch alles von der Frage ab, hängen, ob zum Beispiel Kamala Harris als seine Vizepräsidentin reüssiert im Amt. Ich traue ihr das zu. Ich fand sie schon in der Obama-Zeit. Damals war sie noch, kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen, damals war sie ja noch Generalstaatsanwältin in Kalifornien. Und da habe ich schon von ihr viel gehalten. Und wenn sie das jetzt auch in dem neuen Amt hinbekommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Demokraten vielleicht schon Beginn 2023 oder wann auch immer, ihr den Teppich ausrollen, um sie dann zur Präsidentschaftskandidatin zu machen, dass dann Joe Biden möglicherweise vor dem Ende seiner Amtszeit zurücktritt, damit sie als Präsidentin in den nächsten Wahlkampf gehen kann.
Glauben Sie denn, dass die Vizepräsidenten haben ja traditionell nicht viel Macht? Also auch Mike Pence ist aus dem Schatten von Donald Trump in den 4 Jahren nicht wirklich hervorgetreten, sondern eher am Ende der Amtszeit hat er nochmal Statur gewonnen. Ansonsten war er verantwortlich für die Corona-Pandemie. Das ist auch nicht sehr glücklich gelaufen. Also sein Krisenmanagement ist nicht sehr glücklich ausgefallen. Glauben Sie, dass Biden Kamala Harris in den nächsten 4 Jahren Sonderaufgaben gibt als Vizepräsidentin? Das müsste sie ja, damit sie ein bisschen mehr gewinnt, als wir derzeit wissen.
Ja, also er wäre gut beraten, wenn sein Plan so ist, wie ich jetzt gerade mal fantasiert habe, dass er sich selbst auch darauf einstellt, dass er nicht nochmal antritt, dann wäre er natürlich gut beraten, ihr Sonderaufgaben zu geben, so wie Biden ja auch bestimmte Sonderaufgaben hatte, zum Beispiel das Thema China-Amerika in der Zeit von Obama. Natürlich kann es auch sein, dass bei Biden mit dem Essen der Appetit kommt und wie Sie es so eben schon mal so gerade angedeutet haben, wenn er dann plötzlich denkt, ich bin eigentlich doch fit genug, ich habe Lust, noch eine zweite Amtszeit zu machen, dann kann er das auch konterkarieren. Vielleicht darf ich zu Kamala Harris noch eine kleine Bemerkung machen. Ich glaube ja, dass sie in gewisser Weise dafür mitverantwortlich war, dass Donald Trump 2016 die Wahlen gewinnen konnte. Es gab 2014 eine Veranstaltung in Kalifornien, Barack Obama damals als Präsident, bei Spendern für die Demokratische Partei und eine der zentralen Figuren bei diesem Event war Kamala Harris damals eben als Staatsanwältin. Und Obama, der Präsident, charmant wie immer, sagt zu Kamala Harris und sagt zu dem Auditorium, das sie da gebildet hatte, also Kamala Harris ist sicherlich nicht nur die smarteste und klügste Juristin, die wir in Amerika haben, sondern auch die hübscheste. Und alle, die drumherum standen, haben gelacht und sich gefreut. Und dann gab es auf Twitter 2 Tage später mit der üblichen Verzögerung, nachdem man sich entsprechend organisiert hatte, den Shitstorm, dass alle den Obama angegriffen haben und gesagt haben, wie kann man nur, er hat die Kamala Harris auf ihre Äußerlichkeiten und auf ihr Äußeres reduziert, indem er sie als hübsch bezeichnet hat. Was Quatsch war inhaltlich, weil er ja vorgesagt hat, sie ist nicht nur die intelligenteste, sondern auch die hübscheste. Das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass Barack Obama am nächsten Tag über seinen Sprecher im Weißen Haus hat erklären lassen, der Präsident habe Kamala Harris angerufen und habe sich für seine Wortwahl entschuldigt. Nun fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, mir auszudenken, wie ein Mann bei einer Frau anruft, um sich dafür zu entschuldigen, dass er sie am Tag vorher als die schönste aller Frauen bezeichnet hat. Aber in jedem Fall so dieses Einknicken vor der politischen Korrektheit, das hat damals Donald Trump sofort wieder benutzt, um Barack Obama vorzuführen als jemanden, der keine Cojones hat und der einknickt, der vor der politischen Korrektheit zurückweicht. Und da ist etwas dran, nicht? Dass wenn man Donald Trump wegen so einer Äußerung von irgendeiner Seite kritisiert hätte, der hätte das weggelacht. Nicht? Und ich glaube, das ist so etwas, was immer noch übersehen wird, dass 2016 Donald Trump auch deswegen ins Amt gewählt werden konnte, weil jemand wie Barack Obama, den ich für eine sehr integre Figur halte, von dem ich glaube, dass er in der Innenpolitik vieles richtig gemacht hat, aber der gehörte zu den Demokraten, die in Sachen politische Korrektheit auch zu sehr dem Zeitgeist nachgelaufen sind. Und das hat, glaube ich, mit dazu geführt, dass man jemanden gewählt hat 2016, der das Gegenteil von Zeitgeist und von politischer Korrektheit war.
Vielen Dank, Ansgar Graf. Wir hatten 60 Minuten gesagt, dass es ein bisschen Nachspielzeit geworden ist. Der Videoassistent verrät, es sind 69 Minuten geworden. Wir haben also so Premier League-Verhältnisse gehabt. Es war ein bisschen länger, als da ist. Keine Minute hätte ich missen mögen. Vielen Dank, dass wir heute Abend Zeit gefunden haben. Diejenigen, die das eine oder andere Thema vermisst haben, das Buch hat rund 200 Seiten, über 200, 230 Seiten. Auch da lohnt jede Seite ist, und Sie erfahren Ansgar Grafs Meinungen zu diesen Themen ist. Im Übrigen, jetzt dürfen Sie gleich zu The European gehen oder wer Humor am Aschermittwoch dringend nötig hat, mal auf die Pardon-Seite gehen, ist das. Ich würde mich freuen, wenn Sie bei der Manager Lounge demnächst wieder dabei sind. Wir haben am 9. März gibt es René Bourbonus, Respekt, wie Sie ansehen, bei Freund und Feind gewinnen ist. Ich glaube, den Kurs hat Joe Biden schon gehabt, der wird Sie vielleicht nicht einwählen ist. Aber das lohnt sehr. René Bourbonus ist derjenige, der die besten deutschen Redner ausgebildet hat im Bundestag. Jedes Mal, wenn Sie sich sagen, das war mal aber eine elegante Formulierung, können Sie nahezu sicher sein, dass er vorher Privatstunden bei René Bourbonus gehabt ist. Das wird in jeder Form ein besonderer Abend sein. Und nur 4 Tage später Dr. André Heinke, Vice President für Forschung und Vorausentwicklung bei der Robert Bosch GmbH, belegt, wie man Wirtschaft von morgen neu denken kann. Die deutsche Wirtschaft steht vor extremen Herausforderungen. Die Robert Bosch GmbH gilt als eine der innovativsten Firmen, ist auch dazu herzlich eingeladen. Beides im Livestream ist. Im Mai gibt es dann denjenigen Deutschlands bekannt für die Hidden Champions. Derjenige, der die Hidden Champions dem Dunkel entreißt, ist Hermann Simon, der Gründer von Simon Kucher und Partner und Unternehmensberatern. Dann bei uns in der Hybridveranstaltung zurück in Köln für diejenigen, die sich dann trauen und vielleicht schon geimpft sind. Kommen Sie zurück in die Rotonda oder ansonsten mit dazu. Ja, vielen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Kehr aus. Und freue mich drauf, wenn wir nächstes Jahr wieder richtig Karneval feiern können. Ihnen eine gute Zeit, Ansgar Graf. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben.
Danke mich auch.
Bleiben Sie der Manager Lounge gewogen. Ich glaube, wir hatten heute eine schöne Veranstaltung und demnächst weiter.